Ja, hallo Nishtha, hallo Gopal, herzlich willkommen zum Interview. Fragen stellen wir zu dritt, die Yashu, Supriya und ich. Wir sind im Brixen, gestern ist das Sharing Non-Duality Treffen zu Ende gegangen. Gopal, du hast einen Vortrag gehalten über Traumaheilung, weil es dir ein Herzensanliegen ist, dass Traumaheilung, dass mehr Wissen darüber verbreitet wird. Bist du zufrieden, wie das gelaufen ist?
Ja, also ich fand es sehr faszinierend, das auch mich selber dabei zu beobachten, wie das passiert ist. Und irgendwie, glaube ich, hat es da ganz gut reingepasst. Also es hat es einfach ergänzt, ohne jetzt sozusagen da so ein Entweder-Oder draus zu machen. Und von daher, also es ist auch so eine Art, auch mein, ja, so eine Art Traum in Erfüllung gegangen, die zwei, dass das eben parallel gesehen und gehört wird, dass es also in einem Raum gleichzeitig da sein darf. Und für mich ist es so in der Form was ganz Neues und ich bin einfach wirklich wahnsinnig glücklich, dass das so geschehen konnte.
Kannst du noch was drüber sagen, also über dein Herzensanliegen, das zu verbreiten? Also kannst du das mal ausdrücken?
Ja, der Punkt ist halt, dass die Sache mit der Traumaheilung, das ist auch eine Art aus meiner Sicht der fehlende Baustein im Prinzip auch in der spirituellen Szene, aber auch in dem Bereich der Psychotherapie. Und mein Anliegen ist, dass das in den quasi mitgesehen wird und dass wir erkennen, dass die Basis, dann, dass wir uns überhaupt erstmal wohlfühlen, dass wir überhaupt den Blick frei haben, dass das im Prinzip von dem, was in der Traumaheilung oder Traumatherapie erforscht wird, dass das dort eben behandelt und eben auch gelöst werden kann. Und wir können es uns viel leichter machen, wenn wir diese Ebene wirklich behandeln und berücksichtigen. Und das passiert im Moment noch zu wenig. Ja. Also wir leiden an Zuständen, an Umständen, die von diesen tiefen Nervensystemschichten verursacht wird, eben durch frühkindliche Traumatisierung. Und wir versuchen immer noch, das auf Ebenen zu lösen, wo das gar nicht, also wo diese Ebene nicht passt. Und wenn wir eben das adressieren, wo das wirklich das Leiden ist, nämlich im autonomen Nervensystem, dann ist auf einmal der Blick und die Kapazität da, um eben für einen viel erweiterten Raum und so, wenn das eben nicht gesehen wird oder die Menschen dort nicht abgeholt werden, dann ist der Fokus, wo wir hinschauen können oder was wir wahrnehmen können, der ist sehr verengt, weil das ganze Nervensystem quasi dauernd damit beschäftigt ist, mit diesen unregulierten Zuständen irgendwie zurechtzukommen. Da wird also ganz viel Energie gebunden. Und wenn das gelöst wird oder wenn die Menschen einfach nur dort abgeholt werden an der Stelle, dann wird ganz, ganz, ganz viel Energie frei.
Jetzt hast du ja gestern gesagt, dass, oder vorgestern, ich weiß nicht mehr genau wann, dass eben sehr, sehr, sehr viele Menschen traumatisiert sind. Also auf die Nachfrage hin, wie viele Menschen betrifft es denn, hast du ja gesagt, dass du eigentlich so ziemlich niemanden kennst, der nicht traumatisiert ist. Das heißt, das unterstreicht ja nochmal die Wichtigkeit, das tatsächlich mit reinzunehmen in den spirituellen Bereich und auch in den therapeutischen Bereich, so um da wirklich anzukommen.
Genau, das, also aus meiner Sicht ist das letztlich der Kern des Leidens, ja, wenn man so will, auf der relativen Ebene. Also, und das betrifft im Prinzip alle Ebenen, also auch, sag ich mal, die klassische Medizin. Also man kann wirklich sagen, und das ist jetzt meine persönliche Sicht, dass also wirklich alle Krankheiten, alle Symptome auf ein nicht reguliertes autonomes Nervensystem zurückzuführen sind. Wenn ich zum Beispiel, die Menschen, die zum Arzt kommen, zum Beispiel mit einer Allergie, ja, das sind wir an der äußersten Peripherie der Auswirkungen. Also wenn das Nervensystem nicht reguliert ist und ununterbrochen unter Stress steht, dann wirkt sich das irgendwann aus. Ja, das kann der Organismus nicht über Jahre aufrechterhalten. Und dann kommt es eben bei dem einen zu Allergien vielleicht, weil das System einfach nicht mehr, das weiß überhaupt nicht mehr, was ist jetzt gegen was kämpfe ich jetzt? Und ja, da kommt das Immunsystem durcheinander. Und bei anderen sind es Gelenkschmerzen. Also wenn zum Beispiel Schlacken im Körper, die können nur abgebaut werden, wenn das System in der Tiefe ruhen kann. Ja, also wenn der Parasympathikus da ist. Und wenn der durch eben nie da wirklich das System sich ausruhen kann, weil dauernd eine hohe Erregung ist, dann kann der Körper nichts richtig abbauen. Ja, dann setzt sich das vielleicht in Gelenken fest und dann die Leute Gelenkschmerzen. Also das sind einfach so einzelne Beispiele, wo meiner Meinung nach, wenn wir an den Kern der Sache zurückkommen und an der Stelle das lösen, dann wird in der gesamten Gesellschaft wird was sich entspannen. Weil alles, was wir hier sehen, das sind alles letztlich Versuche, mit diesem Wahnsinn hier in dem nicht beruhigenden Nervensystem zurechtzukommen. Und die einen, die werden aggressiv, ja, machen es dann vielleicht über Gewalttaten. Da versucht man sich zu regulieren. Also ne, jemand, der gewalttätig wird, der hat in dem Moment, wo das passiert, hat der einen kurzen Release in seinem Nervensystem. Deswegen passiert das. Nur deswegen. Das ist alles. Das ist ein Versuch, sich selbst in eine tiefe Entspannung zu bringen. Und jemand anders, der wird vielleicht depressiv, ja, weil das System sich komplett abgeschaltet hat. Und wenn wir dieses Wissen einfach in die Gesellschaft mehr bringen, dass wir das einfach sehen und verstehen, wo das eigentliche Problem ist im Organismus, dann wird sich einiges ändern.
Das heißt also, wenn ein Trauma passiert ist, dann ist eine dauerhafte Anspannung im Körpersystem, verstehe ich das richtig? Und diese Anspannung hat eben auch eine dauerhafte Auswirkung, wie du es jetzt sagst, einmal in den Gesundheitsbereich, aber auch in den psychischen Bereich. Also da können Depressionen entstehen, da kann Aggression entstehen und so weiter. Und das tragen die Menschen so lange mit sich herum, bis eben diese Entspannung passiert. Manchmal gibt es eben so kurze Entspannung, wie du es gerade gesagt hast, durch eine Aggression, durch eine Gewalttat, die passiert. Aber es geht ja eigentlich darum, das System dauerhaft zu entspannen, indem das Trauma gelöst, bearbeitet wird.
Naja, weil, also Trauma heißt ja, das ist jetzt halt auch so ein weiter Begriff, ja, also wenn man jetzt, also am besten kann man das an einem Schocktrauma erklären, ne? Das kommt, das ist ein einschneidendes Erlebnis von Lebensgefahr und der Organismus, der fährt sozusagen, der aktiviert sich für eine maximale Handlung, ja, um das System in Sicherheit zu bringen. Also wenn wir zum Beispiel einen Schreck kriegen, weil uns gerade fast ein Auto umgefahren hat, ja, das sind wir bereit zu handeln. Und zwar nicht vom Nachdenken her, sondern der Organismus direkt, ja, das ist sozusagen der tierische Anteil, der reflexartig die gesamte Energie zur Verfügung stellt. Und wenn die Situation vorbei ist, dann entspannt sich wieder alles. Wenn aber sozusagen diese Lebensbedrohung über einen längeren Zeitraum passiert und es gibt aber gleichzeitig keine Handlungsmöglichkeit, also wenn Lebensbedrohung und Ohnmacht zusammenkommen, dann ist das ja die Aktivierung und ich kann aber nichts machen. Und dann kann es eben sein, dass dieses Hochfahren, dass das hängen bleibt im System und sich nicht mehr löst. Ja, dass also das, auch wenn die Situation vorbei ist, dass das System da drin bleibt und da geht es aber um das tiefe Nervensystem. Das ist nicht diese oberflächliche, sozusagen die oberflächliche Schicht von Entspannung, die wir spüren, wenn wir uns eine kurze Massage geben lassen, sondern das sind in den tiefen Eingeweiden, das, was da wirkt, was gar nicht so direkt spürbar ist, ja, diese merkwürdige Grundspannung. Und wenn die halt einfach nicht mehr weggeht, da ist sozusagen der Organismus überfordert, die Natur auch. Und da an der Stelle brauchst du eben dann Hilfe, dass sich das wieder löst. Und wenn sich das nicht löst, dann ist es wie, wenn der Organismus ständig auf 180 fährt, aber auf einer eben subtilen Ebene. Und das kann der Körper auf Dauer nicht verkraften.
Nicht da du nix. Das heißt, du siehst es genauso. Oder hast es genauso erlebt bei dir oder Patienten?
Erstmal freue ich mich, dass Gopal mit bei diesem Treffen war. Es ist mir schon seit langer Zeit ein Wunsch, die Traumaarbeit mehr in diesen spirituellen Bereich mit hineinzunehmen. Schon voriges Jahr bei dieser Veranstaltung ist mir aufgefallen, dass da ein Pärchen war. Ich habe da auch im Interview schon von berichtet. Die sind mir aufgefallen. Die erzählten mir, dass sie von einem Satsang-Lehrer oder von einer Satsang-Lehrerin zur anderen gehen und eigentlich immer so diese Erlösung sich erhoffen oder dieses Aufwachen mehr passiert. Und dieses Pärchen, vor allen Dingen die Frau, berichtete über ihren Freund, wie sie ihn empfindet. Der saß daneben und konnte gar nichts dazu sagen. Der war wie erstarrt. Und also voriges Jahr dann hier in Brixen war mir klar, es muss unbedingt jemand kommen, der sich mit Traumaheilung auskennt. Und dann erschien sozusagen Gopal im Jetzt-TV-Himmel. Und also ich habe dann einige Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, sofort das weitererzählt und auch einer Musikerin, die mit der ich befreundet bin, die mir berichtet hat, dass sie schon gar nicht mehr richtig Geige spielen kann, weil sie sich so verkrampft fühlt und wo ich gemerkt habe, das sind tiefe Traumata da und die macht jetzt eben auch verschiedene Übungen und erlöst sich auf diese Art und Weise von ihrem Trauma, in dem Sinne, dass sie immer wieder zwischen den Konzerten bestimmte Übungen macht und sie erzählt mir dann, wie gut das tut. Sie möchte sich aber auch Therapeuten suchen, um noch tiefer an diese Schichten zu kommen, weil sie sagt, alleine schaffe ich das wirklich nicht. Ich brauche da Unterstützung und da ist sie gerade dabei, auch sich jemanden zu suchen. Das heißt, so, ich bin ganz glücklich, dass das mit hinzugekommen ist. In der Praxis selber habe ich das ohne Ende erlebt, dass traumatisierte Menschen gekommen sind. Es ist eine witzige Geschichte, weil man fängt an, in der Anamnese auch dann so zu unterscheiden, ja, das sind seelische Probleme, ja, das sind körperliche Probleme. Also dieses Differenzieren oder schlechte Differenzieren von diesem ganzen Störungsfeld, was mit Trauma zu tun hat, das ist nicht gut, weil es wird aufgespalten in seelische Probleme, in körperliche Probleme. Und das, was abläuft im Menschen selber, ist vollkommen unbewusst. Das hat sich in solch tiefe Schichten verdrängt. Und der Mensch selbst weiß überhaupt nicht, was mit ihm los ist. Der Therapeut hat dann nur über die Anamnese die Möglichkeit, wenn er nicht wirklich mit Traumaarbeit vertraut ist, zu differenzieren. Seelisches Problem, Diagnosestellung, körperliche Symptome, Diagnosestellung. Damit ist dem Klienten nicht geholfen. Genauso wenig ist einem Menschen, der tief traumatisiert ist, nicht geholfen, wenn er von einem Satsang zum anderen geht. Die Sehnsucht nach Erlösung treibt ihn natürlich voran. Er möchte Erlösung. Er merkt ja, er ist gefangen in seinem Körper. Ja, die ganzen hormonellen Geschichten laufen ja ab. Adrenalin ohne Ende, was weiß ich, was da alles an Horror im Körper los ist. Und natürlich laufen die Leute und schreien innerlich nach Erlösung. Und Satsang-Lehrer, die kein Augenmerk und keine Idee und kein Gefühl für so einen Menschen haben, die sehen das nicht. Vielleicht manche, die eine Ahnung haben, wollen es auch nicht sehen, weil sie, ich finde, ein wenig überheblich meinen, dass sie hilfreich sein könnten. Und das geht nicht. Deshalb bin ich absolut dankbar, dass das sich jetzt integriert in die Heilungsarbeit.
Also ein bisschen widersprechen muss ich da, weil ich kenne ja viele Satsang-Lehrer und mich interessiert das Thema Traumaheilung. Und ich spreche viele in Interviews, aber auch privat an.
Ja.
Und das sind ganz viele, die sagen, wir schicken die Leute auch zu Traumatherapeuten. Therapeuten. Und ich habe das selber schon erlebt im Satsang.
Ja,
und ich finde, ein guter Satsang-Lehrer, aus dem fließt eigentlich das, was für den Menschen, der zu ihm kommt, am besten ist. Und wenn der Lehrer wirklich ein leerer Bambus ist, durch das das Beste fließt, dann fließt dadurch dann auch die Empfehlung, zu einem Traumatherapeuten zu gehen zum Beispiel. Also ich sehe das jetzt nicht so negativ, wie du das ausgedrückt hast.
Oh, habe ich das negativ ausgedrückt?
Ja, du hast gesagt, dass das Satsang-Lehrer das dann eher von oben herab nicht beurteilen oder nicht sehen können und die Menschen dann denen nicht helfen können.
Mhm. Es war nicht meine Absicht, das jetzt in irgendeiner Weise zu beurteilen oder in so eine negative Ecke zu stellen. Ganz und gar nicht. Es ist meine Beobachtung. Und jeder hat auch seinen Platz. Und jeder, der wo auch immer hingeht, das hat auch alles seinen Weg und das hat alles seine Bedeutung und alles gut in dem Sinne alles gut. Ja, ich habe das jetzt so ein klein bisschen von so einer anderen Ebene aus betrachtet, möchte so alles auch so stehen lassen, weil alles für mich auch gut ist. Doch wenn wir über diese Dinge sprechen, dann möchte ich das schon so ausdrücken.
Ich meine dazu, dass Traumaheilung passiert, gehört ja mehr. Da gehört ja auch bei denjenigen, den es betrifft, eine gewisse Bereitschaft. Einfach, es muss der richtige Zeitpunkt sein. Man hört ja auch oft, dass Menschen zu spirituellen Lehrern gehen und kriegen und einfach die Worte hören, aber das gar nicht verstehen und nicht aufnehmen können. Und erst nach einer gewissen Zeit, das einfach so reif ist, dass sie das dann wirklich hören und verstehen und vielleicht auch sich in die Richtung bewegen. Ne? Also, weiß nicht. Versteht ihr, was ihr meint, was ich meine, nämlich dass auch bei denjenigen eine Bereitschaft da sein muss, sonst kann der zum Beispiel der Satsang-Lehrer kann tausendmal sagen, geht zu einem Traumatherapeuten, das liegt ja nicht nur in seiner Verantwortung, sondern vor allen Dingen in der Verantwortung desjenigen.
Der Mensch, der, was ich soeben geschildert habe, als Weg zum Satsang zu gehen und sich Erlösung zu erhoffen, Erwachen zu erhoffen, der weiß im Prinzip, so wie ich das erlebe, der weiß gar nicht um sich Bescheid. Hm. Ja? Der weiß 100% überhaupt nicht um sich, was los ist. Ja, der fühlt sich in diesem Körper gefangen mit wahnsinnigen Störungsfeldern, die damit verbunden sind. Der weiß nichts über das. Drum kommt er ja auch auf die Idee, weil die Sehnsucht nach Erlösung so groß ist und das Leid unendlich groß ist, dann sind da Lichter und der geht dahin, der folgt diesem Licht. Aber er weiß in Wirklichkeit nicht, was mit ihm los ist. Das ist die Problematik bei der Geschichte. Und ein Satsang-Lehrer, der selber nicht dieses Leid sozusagen am eigenen Leib erlebt hat und da durchgegangen ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch diese Trauma-Heilungsgeschichte abspaltet aus seinem So-Sein, der kann und will das vielleicht gar nicht erkennen wollen, was da vor ihm sitzt, ja. Und das ist ja nicht schlimm. Das ist so, wie es ist. Ja.
Ich habe schon gesagt, ein guter Satsang-Lehrer ist ein leeres Medium, durch das das fließt, was in dem Moment am besten ist, für denjenigen auch.
Ja. Wobei ich würde jetzt nicht guter und schlechter Satsang-Lehrer sagen, ne? Mhm. Also ich würde das nicht so in diese Kategorien packen wollen.
Ja, dann.
Ja.
Ja, vielleicht an der Stelle, es ist, also ich sehe das genauso, dass an der Stelle wirklich die Orientierung fehlt. Die fehlt völlig. Also wenn man da drin ist, ist man hat keinen Kontext dafür. Ja, man hat keinen Bezugsrahmen dafür. Man versteht nicht, was mit einem los ist. Und das Leiden, das ist quasi unerträglich. Also ich rede jetzt einfach mal, wenn jemand Entwicklungstrauma hat und quasi das System so verbogen ist, dann lebt dieser Mensch quasi rund um die Uhr in Qual und er ist nur damit beschäftigt, irgendwie eine Regulation hinzubekommen und sein ganzes Leben quasi, der ganze Tagesablauf ist nur davon bestimmt, sein Nervensystem irgendwie halbwegs in die Regulation zu bringen, was aber nicht funktioniert. Also da ist man ständig mit Kompensationsmechanismen beschäftigt und hat überhaupt keinen Raum, irgendwann zu gucken, ja, weil der Wahnsinn tobt in einem und das ist aber nicht greifbar. Der Wahnsinn ist eigentlich nur körperlich im autonomen Nervensystem, aber der wirkt sich halt auf die Psyche aus. Und deswegen hat man jetzt von der subjektiven Wahrnehmung, kann es sein, dass man das Gefühl hat, ich habe ein psychisches Problem. Also, aber selbst wenn man so weit ist, dann ist man schon ein Stück weiter. Ja, im Prinzip in dieser Traumatisierung ist man wie ein Ertrinkender, der nur am Rudern und am Schreien ist. Und an der Stelle ist es total wichtig, dass die Information kommt. Und ich glaube, wenn sich das rumspricht oder wenn dieses Wissen einfach sich weiter verbreitet, einfach die Information, ja, dass derjenige braucht die Information, wo der ist, pass mal auf, das ist das und das und das heißt so und so und es gibt einen Weg daraus, das ist im Großen und Ganzen erforscht und die Leute kennen sich damit aus. Ja, und das Satsang-Feld ist auf jeden Fall eine Unterstützung, also ich merke das auch hier, ja, das ganze System kommt runter, aber dieses Feld löst das nicht, aus meiner Erfahrung. Wenn die Satsang-Energie weg ist, dann fährt dieses System das alles wieder hoch, weil also Trauma heißt, da ist eine Endlosschleife an Erregung im System, die zirkuliert und ein hohes Energiefeld von einem Lehrer, das wirkt von außen ein, beruhigt das alles, das ist wie alles, was von außen einwirkt, das ist eine Massage oder ein Glas Wein, das fährt das alles runter und das ist gut, ja. Problematisch werden das Inhaltliche, was im Satsang gesagt wird, weil das dockt bei Traumatisierten an sozusagen Selbstbildern an, die zerstörerisch sind. Ja, da passt was nicht zusammen. Jemand, der ohnmächtig ist, der sich unbewusst ohnmächtig fühlt, wenn der was hört von reinem Sein, Passivität einfach erleben, dann haben wir ein Problem, ja, weil das zementiert das. Also insofern ist es einfach für alle Beteiligten wichtig, einfach die Information, einfach nur Information.
Ja, das finde ich auch, nur ich finde eben, das passiert schon,
ja.
Aus meiner Erfahrung.
An dich, Gopal, eine Frage. Wenn du mit Menschen bist oder die zu dir kommen, kannst du diese Anspannung erkennen, die in der Tiefe ist? Und wie erkennst du es und wie sorgst du für dich? Und hast du eine Methode oder wie führst du die Menschen in die Entspannung und in die Sicherheit?
Ja gut, da können wir jetzt lange drüber referieren. Also erstmal die erste Frage mit dem Erkennen, ja, das ist interessant, weil ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber die Entwicklung der Säugetiere hat damit zu tun, dass quasi Vorgänge im viszeralen Bereich, im Bauchraum, im Gesicht erkennbar werden. Das ist bei sozusagen niederentwickelteren Tieren nicht der Fall, aber bei höher entwickelten Tieren bildet sich der Zustand des autonomen Nervensystems im Gesicht ab. Das heißt, da gibt es eine Verbindung. Und das hat einfach evolutionäre Gründe. Und das ist also einmal das, wo man es erkennen kann am Gesicht, in der Körperhaltung, weil das zeigt sich auch in Verspannungen. Im Prinzip das auch das ganze Feld, ja, wenn man so einfach mit traumatisierten Menschen arbeitet, dann letztlich sieht man das sofort, wo der ist. Ist der im Toscherreflex, hat der abgeschaltet, das System, hat es aufgegeben. ist es in der Aktivierung, im Kampf-Flucht-Modus oder ist das soziale Interaktionssystem aktiv und derjenige ist wirklich im Kortex und bewusst und ist in der Lage zu Austausch. Es gibt letztlich nur diese drei Ebenen aus Sicht des Nervensystems. Und das ist so, wie man oder wie ich das erkenne, im Prinzip einfach am Gesicht hauptsächlich.
Erfährst du das dann auch intuitiv oder hast du da bestimmte so eine Checkliste, wie sind die Augen, wie ist der Mund, wie passiert das?
Ja, und da kommt eben, das ist das Schöne, da kommt eben dieses Spirituelle auch zusammen mit dem, ne, weil das fühlt man am Energiesystem auch. Ja, also was, wenn jetzt jemand kommt und ich spüre quasi das, was auf eine Art, wie derjenige sich organisiert hat in seinem Nervensystem, wenn der in der Erstarrung ist und im Aufgeben, dann spüre ich das hier auch so. Ne? Und auch wenn ich dann mit dem arbeite und während der Session quasi bewegt sich das Nervensystem mehr in Richtung Sicherheit, dann merke ich hier, wie die Lebendigkeit auf einmal kommt und wie sich auch bei mir das so entspannt. Und deswegen ist es total wichtig in der Arbeit, dass man da eine Distanz auch zu hat. Weil sonst docken sich die Systeme an und dann gehen die beide in die Abschalten und so. Und da muss ich wirklich bei mir sein und die Distanz haben und wirklich denjenigen dann langsam eben da in mehr in eine Sicherheit reinbringen. Sonst wird das ein Brei.
Ich glaube, ein wichtiger Indikator ist auch die Atmung. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört zu atmen. Und dann war so fast, jetzt atme ich. Ja, so sich selber die Erlaubnis geben. Und wenn der Atem stockt und wenn das System sich einfriert, dann wahrzunehmen.
Genau. Ja, das ist die Atmen anhalten, das ist die Ebene von sich totstellen. Ne? Das kann man einfach immer wieder auf die Biologie zurückführen. Wenn da ein Angreifer ist, ein Raubtier und ich habe keine Möglichkeit zu entkommen, muss ich versuchen, mich unattraktiv und unsichtbar zu machen. Also den ganzen Organismus runterfahren. Ja, und dann gehe ich im Prinzip auf die Reptilienebene und halte auch den Atem an. Ja, das ist aber für uns hochentwickelte Lebewesen halt keine gute Strategie. Das ist nicht gut für den Organismus. Aber das ist mit der Atmung total wichtig. Ja.
Und was kannst du da tun oder wie kannst du den Menschen unterstützen, wenn zum Beispiel so ein Totstellreflex? Also interessiert mich besonders, weil ich das eben kenne.
Genau, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man in der Arbeit mit Menschen, das ist eben genau das Thema, dass man schaut, auf welche Ebene ist das Nervensystem. Und ich muss dann eben genau auf diese Etage reagieren. Ja, also im Totstellen ist derjenige quasi, wird über den Hirnstamm sozusagen bearbeitet oder ausgelöst. Ja, dann, und an der Stelle, das bedeutet, Totstellen heißt im Prinzip auch dissoziieren. Das heißt, derjenige ist in dem Moment nicht mehr wirklich mit dem Körper verbunden. Und auf dieser Ebene, wenn das also wenn das System erstarrt ist, dann ist der Kortex weg auf eine Art. Ich erreiche den schlecht mit Worten. Weil hier oben die Teile, die das hören können, die haben keinen Strom. Ja, der Hirnstamm hat jetzt die Kontrolle. Und Hirnstamm heißt basale Überlebensfunktion. Und das heißt Körper. Und das bedeutet, ich kann demjenigen dann am besten mit dem Körper helfen, da rauszukommen. Indem zum Beispiel ich anleite, dass er sich vorsichtig bewegt. Weil er ist erstarrt. Ja, und alles, was dem Nervensystem, alles, was da dagegen, sozusagen dagegen wirkt, das ist hilfreich. Also kann es zum Beispiel sein, dass ich dann sage, wie fühlst du dich im Körper, spürst du den noch oder hast du Lust, dich mal zu bewegen, mal aufzustehen und dann ist oft so ein Widerstand zu spüren, so, naja, mag ich aber nicht oder will ich nie. Und also, dass man dann erstmal den Körper wieder in Bewegung bringt und zum Beispiel eine Variante ist auch, sich abzudrücken. So. Ja, weil man spürt in dem Abschalten spürt man den Körper nicht mehr. Und das bedeutet, dass der Bereich hier oben im Kortex, der die Körpersignale empfängt, dass der, wie gesagt, keinen Strom hat. Und wir haben ganz viele Nervenbahnen, die zum Gehirn führen. Das heißt, wenn ich die Peripherie spürbar mache, dann gehen Signale in den Bereich im Cortex, der wenig Strom hat. Und dadurch kriege ich den nach und nach wieder online. Und das muss aber vorsichtig passieren, weil es hat einen Grund, warum derjenige quasi in diese Erstarrung gegangen ist. Ja. Es kann also sein, dass dann, wenn der aus der Erstarrung kommt, dass der dann an seine Aggression erstmal kommt oder dass der an Inhalte kommt. Also muss das vorsichtig und dosiert passieren und immer im Kontakt, in der Verbindung, und dann kommt der langsam in den Körper.
Also würdest du dann auch keine gepushten Methoden wie die dynamische empfehlen?
Auf keinen Fall. Okay. Das ist, also ich habe von einigen gehört, die das gemacht haben, die also ja traumatisiert sind und die Idee hatten, dass das dann gut ist. Und es hat sich immer gezeigt, das ist zu viel, weil da ist sowieso schon zu viel. Das Nervensystem hat zu viel bekommen, weil Trauma heißt, das ist zu viel, das konnte alles nicht verarbeitet werden. Das heißt, ich habe eh im Prinzip, da ist sowieso zu viel schon, was verarbeitet werden möchte. Und wenn ich jetzt von außen dann noch quasi gegen den Widerstand drücke, mit massiven Maßnahmen, dann kann ich zwar vielleicht Widerstände durchbrechen, aber das überfordert das System in der Regel. Und das ist auch meiner Erfahrung nach gar nicht notwendig, weil das System möchte ja heilen. Also die Organismen wir sind so ausgerichtet, dass wir uns selbst regulieren können und wollen. Und es ist einfach nur ein bisschen eine Anleitung notwendig. Das ist wirklich, ich stelle das immer wieder fest, es ist ganz wenig notwendig, um den Menschen zu helfen. Ganz wenig, einfach nur ein kleines Schieben in die eine Richtung, was das Nervensystem eigentlich möchte. Und dann kommt nach und nach alles von alleine.
Also hier kommt ein totales Ja.
Ja, weil das ist unser Nervensystem. Das ist nicht so kompliziert alles. Oder gewalttätig, sondern wir wollen einfach heilen und einfach ein kleines Anschieben.
Nicht, da kannst du von dir persönlich was sagen. Würdest du sagen, dass du traumatisiert gewesen bist oder?
Auf jeden Fall.
Und wie ist das in deiner Geschichte? Wie hat sich das gelöst?
Das ist da eine lange Geschichte. Die ist so lang, die kann ich hier nicht erzählen.
Okay.
Was ich erzählen kann, ist, dass es Gott sei Dank in meinem Leben Begegnungen gab, die ich mir gar nicht ausgesucht habe, wo ich im Nachhinein denke, das Leben hat es so geführt, dass ich den Menschen begegnet bin, die genau zur richtigen Zeit hilfreich waren, die aber sich schon auch mit Traumaheilung beschäftigt hatten und mir meine eigene Geschichte klar wurde. Im Nachhinein. Und ich selber auch durch systemische Arbeit, Familienaufstellung, Leiten, das Wissen über die gewaltfreie Kommunikation, also all diese Dinge, über meine eigene Gewordenheit und Geschichte, Informationen im Nachhinein bekommen habe, die mir diese Auflösung meiner Traumata klar gemacht haben. Dafür bin ich ganz dankbar. Das ist für mich göttliche Führung und große Gnade, die mir da das Leben geschenkt hat. Ich alleine hätte diesen Weg nie gefunden. Das ist mir im Nachhinein so klar. Also zum Leben hin, zum Wachwerden, zum Aufgabe gefunden haben, Sinn gefunden haben, all dieses das ist bei mir durch eine göttliche Führung geschehen, weil ich ganz und gar in Vertrauen leben konnte. Und alles, was sozusagen geopfert werden musste, war mir im Nachhinein klar, dass es mit meinem Trauma zu tun hatte.
Also kann man sagen, man kann wirklich dem Leben vertrauen, auch dass im richtigen Moment ein Traumatherapeut auftaucht, wenn das nötig ist.
Also kann ich nur unterstreichen, ja.
Auf jeden Fall, ja. Bei mir hatte es eben mit einer langen Leidensgeschichte zu tun und mit einem Opfergang. Das alles ist mir im Nachhinein sozusagen durch meinen Weg klar geworden. Ja? Deshalb ist es mir auch so wichtig, Menschen darauf hinzuweisen, bevor etwas geschieht, eine Möglichkeit zu haben, Dinge aufzulösen. Weil ich bin, oder das Leben hat für mich diesen Weg vorgesehen und es ist vollkommen in Ordnung. Aber mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass Menschen vorher diese Information bekommen und die Möglichkeit haben, ein Trauma auf ganz sanfte, schöne Weise aufzulösen.
Ist ein Trauma eher eine Hilfe am spirituellen Weg, falls es sowas gibt, weil die Menschen einfach dann in der Situation sind, wo das Bedürfnis da ist, etwas zu ändern oder bewusster zu werden oder was?
Ich kenne dieses Gefühl, nicht zu Hause zu sein und unter einem Gefühl zu leiden, ich bin nicht in meinem Körper. Ja, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich kenne dieses Gefühl, absolut. Ich kenne die Hilflosigkeit, die Ohnmacht. Ich kenne dieses durch die Gegend laufen und nicht wissen, was ist eigentlich mit mir los. Diese wahnsinnige Suche nach Hilfe, dieses Schreien nach Erlösung, das kenne ich alles. Ist es hilfreich, fragst du, so traumatisiert zu sein?
Hilfreich in dem Ding, dass man gezwungen wird, eigentlich was zu verändern.
Man ist gezwungen, etwas zu tun, was einen erlöst. Würde ich sagen. Weil man gar nicht anders kann. Man muss irgendwas tun, damit diese Anspannung aufhört. Ja? Was auch immer dann geschieht. Dazu ist man gezwungen. Und es kann vielerlei passieren. Es können Gewaltakte passieren, es können Unfälle passieren, es können Krankheiten passieren, es können psychotische Zustände passieren, es kann allerhand passieren. Also wenn du fragst, ist es hilfreich auf dem spirituellen Weg, es ist grenzwertig, so zu leben. Absolut grenzwertig und gefährlich. Ja, das ist meine Erfahrung. Und darum ist mir das auch alles so verdammt wichtig. Dass durch diese Information, wie Gopal sagt, es ist ja wirklich so einfach. Für mich ist das so einfach, was er sagt. Er sagt es ja mit so wunderbar klaren Worten und so wissenschaftlich verifizierten Worten. Ja, es ist so einfach zu verstehen und es trägt ja dazu bei, dass Menschen nicht mehr so traumatisch durch die Gegend laufen müssen, wie ich es vor, was ich 34 Jahren getan habe. Muss nicht sein. Ja, also will meine Geschichte nicht irgendwie, will nicht sagen, lieber Gott, was hast du mir da angetan? Nein, alles gut. Alles angenommen, sowieso. Aber es ist mir, ich bin so dankbar, dass er gekommen ist und uns diese Information gibt. Und ich hoffe und ich denke, das dackelt jetzt so allmählich und wer Ohren hat, der hört es. Ja. Und ja, ich kann nur dankbar sein, dass so eine Klarheit dann auch sich einfindet, was das angeht. Das ist ein großer Wunsch von mir, dass da verstanden wird, was los ist. Ja.
Es sind ja sehr viele Menschen traumatisiert und aber nur ein Teil dieser Menschen ist dann auf der Suche, also auf diesem spirituellen Weg oder sucht die Erlösung dort. Viele Menschen betäuben sich ja erstmal, ne? Zum Beispiel mit Alkohol, mit Drogen, mit Dauerfernsehen oder was auch immer es dafür Mechanismen gibt, so wie Gopal sagt, um das System zu entspannen, irgendwie mit irgendeine Entspannung reinzubekommen. Das heißt, wenn ich auch mal sagen darf zu deiner Frage, die man sieht, dann glaube ich, dass es nicht zwangsläufig so ist, dass wenn eine Traumatisierung da ist, dass den Menschen hilft, jetzt ja auf den Weg zum Erwachen zu kommen oder da eben hinzufinden. Das kann sein, aber scheinbar braucht es da ja noch was anderes, was dann den Wunsch dahin lenkt und nicht erstmal nur in diese Betäubung. Was das ist, kann ich nicht sagen. Da würde ich jetzt sagen, das ist einfach Bestimmung, das ist halt so, wie das Leben sich spielt. Aber wenn dieser Leidensdruck da ist, in diesem Trauma und dieser Wunsch nach spirituellem Erwachen, dann glaube ich, kann das schon auch ein Motor sein. Also der wirklich die Suche ja immer wieder antreibt und immer wieder beschleunigt. So, das glaube ich schon.
Ja. Das ist wirklich eine interessante Sache, ne, was du angesprochen hast. Ja, vielleicht, ja, was je nachdem, was jemand mitbringt, auch, ne, vielleicht aus früheren Leben, who knows. Also wenn da eben bestimmte Erfahrungen gemacht wurden, dann wird einfach in anderen Richtungen nach einer Lösung gesucht. Aber das Kuriose ist ja, dass egal wo man dann sucht nach einer Lösung, dass die da nicht zu finden ist. Stimmt. Weder im Alkohol noch im Spirituellen. Selbst wenn man erwacht, haben mir die Leute erzählt, der Körper leidet und die machen trotzdem Traumatherapie. Also überall, wo wir da suchen, erstmal ist die Lösung nicht zu finden, weil wir nicht begreifen, worum es eigentlich geht. Es geht nur darum, den Körper, quasi im Bauch die Entspannung zu erreichen. Und das erreiche ich durch Sicherheit. Und Sicherheit heißt, ich habe eine sichere Verbindung. Und eine sichere Verbindung heißt, ich habe Kontakt mit mindestens einem Menschen und es fühlt sich gut an und der versteht mich und so weiter. Und das ist das, was man eigentlich sucht. Nur in dem Zustand kapiert man das nicht, weil man in einem Zustand ist von einem Überlebenskampf. Das fühlt sich so an, als müsste man jede Minute ums Überleben ringen und man guckt dadurch nach draußen und dann hat man das Gefühl, man muss draußen irgendwas machen, man muss irgendwas tun, irgendwas bewältigen. Weil in einer Überlebenssituation kommt man nicht auf die Idee, dass ich jetzt hier irgendwie mich mit einem anderen Nervensystem verbinden muss, sondern da geht es um den Körper. Der Körper hat das Gefühl, der muss handeln, der muss irgendwas finden, ja, also irgendwas tun, irgendwas lösen.
Das ist so, mir fällt gerade ein, meist ist es ja dann so, dass eine Depression kommt.
Ja, früher oder später.
Früher oder später kommt eine Depression, eine endogene oder eine exogene, ganz egal, ne? Also kann beides passieren. Es kommen starke körperliche Symptome, Krankheiten. Wenn jetzt diese sozusagen die Kompensation über die Störungsfelder im Außen dazukommen, dann wird es echt schwierig.
Ja, das ist ja ein ganz langer Weg, ne? Also das beginnt im Prinzip, wenn wir von einem Entwicklungstrauma reden, das wird im Prinzip im ersten Lebensjahr installiert oder vorher. Und der Rest des Lebens ist ein Versuch, mit diesem Wahnsinn, diesem Stress fertig zu werden. Dann kommt halt immer mehr dazu und der Körper verliert ja immer mehr Energie. Und
die ganzen Krankheiten kommen dazu.
Irgendwann ist halt, wird es dann einfach.
Wir haben jetzt geredet von einem Zustand, wo noch keine Krankheiten sozusagen dazugekommen sind. Wir haben rein theoretisch jetzt davon geredet, ja. Hm. Man muss sich jetzt aber vorstellen, dass so ein Mensch, der jahrelang mit diesem Trauma rumläuft, zig Symptomatiken entwickelt hat und Störungsfelder dazugekommen sind auf der körperlichen Ebene und auf der seelischen Ebene. Auf der psychischen Ebene, besser gesagt. Mental. Schizophrenien, alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann. Ja? Und das ist auch die Problematik. Dann kommt jemand zum Doktor, der sagt, ja, du hast eben immer Bauchschmerzen oder was weiß ich. Ne? Also die Diagnosen sind ja, die haben ja keine Zeit mehr irgendwie für einen bestimmten tieferen Blick oder so. So, dann wird eine Diagnose gestellt und dann hast du das. Und dann denkst du daran, ja, jetzt habe ich das. Ja? Dann glaubst du an diese Diagnose unter Umständen. Ja, also das ist es. Ja? Also ich bin jetzt psychotisch, ja, okay. Ja, aber da weißt du immer noch nicht Bescheid. Das ist eine never-ending story für mich. Ja? Ein traumatisierter Mensch, was der alle für Krankheiten dann noch so sozusagen da drauf gesetzt bekommt und nicht weiß, oder er fängt an, borderline-mäßig sich zu ritzen, um sich dann mal endlich wieder zu spüren. Es ist schon eine heftige Geschichte, die mich sehr beschäftigt und berührt.
Gopal, Nichte hat gerade jetzt zum Beispiel Ärzte angesprochen, die Situation, wie es ist, wenn jemand zum Arzt kommt. Wie ist es bei dir, wenn du mit Menschen arbeitest? Du hast ja auch ein Wissen darüber, eben ein praktisches Wissen, was dir hilft, was du dann auch anwendest. Wie weit muss aber auch eine Herzensverbindung da sein? Also passiert Heilung nicht irgendwie vom Herz aus?
Ja. Im Prinzip beides, würde ich sagen. Also man braucht eben das Wissen und diese, wenn du sagst, ja, da kommen wir jetzt zum ganz interessanten Thema, das, was du jetzt angesprochen hast. Das ist ja untersucht worden, diese Herzensverbindung, was ist das eigentlich? Und das hat der Stephen Porges sehr, sehr intensiv untersucht und beschrieben. Und da hat sich einfach, man kann das wirklich so sagen, das sind Vorgänge in den Nervensystemen. Das heißt, wenn ich entspannt bin und da drin ruhe, dann und das andere System sich entspannt und wir kommen in einen sozialen Austausch und Blickkontakt, dann erleben wir früher oder später das, was wir dann als Herzöffnung vielleicht bezeichnen oder Liebe. Und das ist aber letztlich einfach eine Folge von zwei entspannten Nervensystemen, die in Verbindung sind. Dann kommt das automatisch. Und das ist auf jeden Fall im Prinzip der Kern der Heilung. Also das ist das, was die Sicherheit herstellt. Wenn beide Systeme eben entspannt sind und es gibt diese Herzensverbindung, dann sind wir im Prinzip schon da, wo wir hinwollen. Und wenn ich das quasi also wenn ich entspannt bin und hier quasi das fühlen kann und hier offen bin, dann wirkt das natürlich auch auf das Gegenüber. Und also ich arbeite damit auch bewusst sozusagen. Also das kommt dazu. Und da kommt wieder das Spirituelle wieder mit rein. Ja. Ich könnte natürlich auch rein mit dem Fachwissen da arbeiten. Ja. Aber das kann man ja auch verbinden, dass man auch quasi mit der Energie auf jemanden einwirkt. Und das wird mir auch immer wieder gesagt, also die Leute sagen mir dann, ich fühle mich so entspannt bei dir oder hier komme ich zur Ruhe. Und das zusammen mit dem Wissen und eben der Arbeit mit dem Körper Und dann wird eine dauerhafte Basis geschaffen, wo man dann eben im Zusammensein gemeinsam zur Ruhe kommt. Und dann, bei Trauma heißt ja immer, im Prinzip heißt Trauma immer, dass es eine Verletzung im Beziehungskontext gegeben hat. Also wenn man es wirklich reduziert, ist es das, worunter es im Kern geht, eine Verletzung im Beziehungskontext. Und wenn da zwei Systeme sind oder ein System, was sich dann beruhigt dann, und erkennt, dass der Kontakt mit einem Menschen keine Lebensgefahr darstellt, dass das nicht gefährlich ist, das kommt dann als neue Erfahrung dazu. Und dann geht es in Richtung Heilung. Das ist so die das ist so der Weg.
Aber beides gehört dazu. Diese Herzverbindung und die Arbeit über den Körper.
Also ich,
absolut.
Also ich sehe vier Ebenen. Das ist über den, sozusagen die Kraft über den Bauch, über das Hara, dann das Herz, dann das Mentale, das Wissen und meinetwegen noch drüber hinaus. Und wenn das alles bereitsteht, dann ist das Ding komplett. Und in dem Feld ist alles da, was derjenige braucht.
Und er kann sich auch wieder selber organisieren an der Stelle.
Genau, das ist genau dann, was gebraucht wird, ist erst die externe Regulation. Das heißt, zuerst, derjenige hat ja Chaos in seinem Nervensystem und der braucht erstmal von außen ein stabiles Nervensystem, sozusagen wie so ein Leuchtturm in einem tosenden Orkan, der da einfach steht. Und daran kann sich das Nervensystem orientieren und zur Ruhe kommen. Und das ist eben so lange notwendig, bis das Nervensystem das übernommen hat und das für sich selber machen kann. Und das ist genau der Punkt, ab dem jemand dann im Prinzip dann auch alleine für sich arbeiten kann. Aber solange es keine Insel von Stabilität im Nervensystem gibt, hat derjenige keine Chance, alleine irgendwas zu machen. Der kann nicht mit sich sitzen. Das ist nicht zu machen.
Ja.
Wie sieht denn deine körperliche oder deine körperbezogene Arbeit aus und wie wichtig ist das Gespräch? Oder passiert es auch, dass du rein auf der Körperebene mit Menschen arbeitest, wo es gar kein Gespräch braucht oder vielleicht erst in der zweiten oder dritten Sitzung? Wie ist das so ganz praktisch?
Also ganz praktisch ist, dass sozusagen im Prinzip das Nervensystem braucht in erster Linie den verbalen Austausch und die Gestik. Das ist das, was sozusagen primär das System beruhigt. Also das ist sozusagen immer dabei. Also ich achte immer darauf, dass im Prinzip die Verbindung nicht verloren geht und das geht am besten über mündlichen Austausch. Das muss dann eben dosiert werden, je nachdem, was derjenige eben aushalten kann, weil das ist ja quasi, das ist ja das Dilemma, ne? Dass der Wunsch eben nach Verbindung da ist, aber gleichzeitig ist es mit Angst verknüpft und ich muss also dafür sorgen, dass derjenige sich gehalten fühlt, aber nicht von zu viel näherem Kontakt überfordert. Also das ist einmal so, dass die Verbindung da ist und wie gesagt, geht am einfachsten über Worte und Klang, also eine modulierte Stimme, da das ist das, was das autonome Nervensystem beruhigt. Das hat übrigens, hat man das auch rausgeforscht, das ist quasi die wirksamste Methode, um das autonome Nervensystem zu beruhigen, ist das Hören einer melodischen, modulierten Stimme.
Ja, das geht an die Epiphyse, ne? Also diese Klänge gehen sofort an die Epiphyse, die ja sehr, sehr alt in uns ist.
Ah ja, also so, das weiß ich jetzt nicht, aber.
Ja. Okay. Es geht über die Epiphyse.
Ja, und die Frage zur Körperarbeit. Im Prinzip heißt Traumaheilung tatsächlich in die Körperwahrnehmung zurückzukommen. Und da gibt's ja zwei Varianten, dass derjenige quasi alleine was macht mit seinem Körper, dass wir gemeinsam was machen oder dass da was passiert mit Berührung und Kontakt. Und für die meisten ist es am Anfang, ist Kontakt völlig überfordert, also viel zu viel, das überfordert das System völlig. Oder selbst einfache Körperübungen reichen manchmal schon aus, um einfach sehr viel zu aktivieren. Also das heißt, da gehe ich sehr vorsichtig vor und als Verfahren setze ich hauptsächlich TRE ein. Also Tension and Trauma Releasing Exercises von David Berselli. Das ist ein körperorientiertes Trauma Releasing Verfahren. Und es gibt noch andere, aber das ist was sozusagen direkt auf den Kern zielt, was extrem wirksam ist. Und ich habe immer wieder Leute, die haben Jahre, jahrzehntelange Leidensgeschichten unbeschreiblich, dann machen die wirklich in der ersten Sitzung und die sagen, die haben einen Zustand, das haben sie noch nie erlebt, von tiefer Entspannung. Das kennen die nicht.
Ist das nicht wunderbar, wenn man das hört? Da kommt doch Freude auf, oder? Dass es so einfach geht, ja.
Ja, inzwischen haben wir diese Methode und das Wissen, ja. Das ist schon genau. Einfach unglaublich.
Ja, ein Geschenk.
Es klingt für mich so, als wäre die Kombination aus Satsang oder Retreat oder so, wie jetzt hier die Tage waren, und der Traumaarbeit eine ganz, ganz gute und ganz tolle Kombination, weil du hast ja eben auch angesprochen, dass diese Entspannung, dieser sichere Raum von außen kommen sollte und dass diese Sicherheit eben dann dem System vermittelt wird, wenn der Kontakt zu anderen da ist mit dem entspannten Gesicht und diese Lösung. Ich habe es jetzt gestern erlebt, als Misha, du diesen Raum der Stille geöffnet hast und ich kann jetzt nur meine Erfahrung erzählen, ich bin halt dann hinterher da gewesen und habe die Gesichter gesehen und habe überall diese Schönheit gesehen. Da war ganz viel offenbar tiefe Entspannung, auch bei den anderen Teilnehmern, habe diese Schönheit gesehen. Und das wiederum hat mich dann tatsächlich in die Situation gebracht, wie du es eben beschrieben hast, mit der Herzöffnung und so, ne? Dass ich einfach gelacht und geweint habe, immer im Wechsel, weil einfach so viel Liebe da war und so viel Herzöffnung. Und das ist ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Raum, der diese Sicherheit irgendwo gibt, wobei das natürlich auch wieder jemanden überfordern kann, wenn ich das wieder richtig verstanden habe, wenn jemand sehr stark traumatisiert ist und dann das Problem mit der Nähe hat. Aber prinzipiell diese Sicherheit, diese Öffnung, die da passieren kann, und wenn man dann noch mit dieser Traumaarbeit dazu geht, also wenn also auch die Satsanglehrer diese Erfahrung haben und es mit anwenden können, dann wären wir doch eigentlich genau an der richtigen Stelle, oder?
Ja. Genau da. Genau, das ist absolut. Ja, das brauchen wir.
Das wäre das, ja.
Ja.
Also verbreiten diese Information.
Ja, wir fangen ja jetzt an hier.
Ja, das ist wirklich ganz toll.
Ah, ich bin so dankbar. Dass der Zeitpunkt jetzt da ist. Ich habe so lange darauf gewartet.
Kupa, wenn Menschen zu dir kommen, ist da eine bestimmte Resonanz nötig für dich mit denen oder ein bestimmtes Wohlwollen oder Mögen, dass da so eine Heilung passieren kann? Oder also passiert es schon mal, dass da jemand zu dir kommt, wo du sagst, mit dem kann ich einfach nicht?
Also es ist interessant, dass fast nur Menschen kommen, mit denen ich mich irgendwie wohlfühle oder ja, wo so eine Resonanz ist. Und ich kann mit Menschen im Prinzip auch arbeiten, wo die Chemie jetzt nicht so stimmt, ja, wo also vom Prinzip geht das, indem man einfach mit dem Körper arbeitet, das Wissen vermittelt und so weiter. Aber es geht dann über eine bestimmte Ebene halt nicht raus. Und was ich mache, ich trenne mich nie von jemand, der zu mir kommt. Und also ich bin immer bereit, mich dem auch auszusetzen sozusagen, dem, was das heißt, die Chemie stimmt nicht, ja, was das auch immer heißt. Also ich heiße das willkommen. Aber es zeigt sich, dass dann im Prinzip immer das von denjenigen dann abgebrochen wird. Und das kann der richtige Schritt sein. Ja. Das kann, weil es geht ja um denjenigen, der kommt, der muss sich sicher fühlen. Und wenn da irgendwas auf den tieferen Schichten hakt, dann dann kommt bei demjenigen ja keine wirkliche Sicherheit zustande. Und das kann, einmal hatte ich sogar so, dass gleich im Erstgespräch jemand gesagt hat, nö, also das passt nicht.
Traumata kann ja auch ausgelöst worden sein oder entstanden sein durch Missbrauch. Und das passiert ja wohl am meisten Frauen. Und kann es da was ausmachen, dass du ein Mann bist? Also dass eine Frau sich eher noch extra Schwierigkeiten hat oder es ihr schwerfällt, sich zu öffnen? Oder dann vielleicht eine Therapeutin auch besser wäre?
Auf jeden Fall. Also im Prinzip, es gibt diese drei, Missbrauch, Gewalt, Vernachlässigung, das ist das, was Trauma ausmacht. Und wie gesagt, um zu heilen, braucht das System Sicherheit. Das steht quasi immer im Hintergrund. Wenn es nicht möglich ist, Sicherheit zu etablieren, findet keine Heilung statt. Und man muss sich dann wirklich auch, man muss demjenigen helfen, zu erkennen, was er braucht, damit er sich sicher fühlt. Und das können die Betroffenen selber oft gar nicht, das wissen die gar nicht, ja, und die haben da gar kein Gefühl mehr für, auch weder für Grenzen noch für, was will ich überhaupt, also es ist, je nachdem, wie tief das eben geht, das totale Chaos. Und an der Stelle ist es wirklich genau so, da ist es gut zu wissen, zu sagen, dann pass mal auf, geh mal zu einer Frau und guck mal, wie das ist. Und das ist oft wirklich so, dass dann einfach diese Aktivierung erstmal einfach nicht mehr da ist und dass man erstmal überhaupt mal in Kontakt kommt. Also das ist auf jeden Fall so. Und bei manchen ist es dann so, die haben dann eine Zeit lang das bearbeitet und die sagen dann, jetzt möchte ich aber auch gerne eben mich in der Gegenwart von Männern oder einem Mann wohlfühlen, weil ich will ja auch irgendwann eine Partnerschaft haben oder so. Und dann setzen sie sich dem aus, aber das geht eben nur auf einer sicheren Basis. Ja. Also wenn da jemand sitzt und der ist quasi dauernd in der Überflutung. Das, natürlich kann ich das bearbeiten und wir können das machen, aber das ist nicht notwendig und nicht ideal. Dann, weil es ist immer, also das Setting zur Heilung, das ist nie günstig, wenn da was getriggert wird. Es macht also keinen Sinn, in einem Setting, was triggert, etwas heilen zu wollen. Das ist auch wieder so eine Illusion, die man, oder die ich auch hatte, dass ich mich hier quasi dem Trigger immer wieder aussetzen muss, damit das irgendwie heilt. Und das stimmt alles nicht. Das funktioniert so nicht. Sondern ich muss ein Setting haben, was mir Sicherheit verschafft. Und dann kommt alles, was nicht gelöst ist, von alleine hoch. Und dann halt.
Ich würde nicht nur Sicherheit sagen, auch Schutz.
Ja.
Unbedingt geschützter Raum.
Mich würde noch interessieren, Gopal, wie fühlst du dich in deinem Körper? Und wie ist es in deiner Arbeit, wenn du mit traumatisierten Menschen arbeitest? Kommen da auch eigene Traumata? Und ist diese Heilung auch etwas Gegenseitiges in Resonanz? Oder fühlst du dich in dir vollkommen geheilt?
Ja. Das sind die guten Fragen. Dann kann man mich kann man sich hinter seiner Rolle nicht mehr so verstecken. Naja, also ich meine, ich bin auf keinen Fall fertig. Also ich mit meiner Heilung, also ich bin, bei mir ist so, ich bin auch bis zur Erstarrung sozusagen, ist mein System gegangen. Wer einen Blick hat, der kann das auch sehen, dass mein System eben über lange Zeit eben, oder dass meine Lösung war, in die Erstarrung zu gehen. Und das ist natürlich nicht weg. Ja, und das wird natürlich auch angeschoben und wenn das zu viel wird, breche ich die Sitzung ab oder lasse die erst gar nicht stattfinden. Oder also das ist halt wirklich so eine Gratwanderung. Also wenn man das halt in seinem System nicht hat, dann kann man natürlich auch nicht so das alles nachvollziehen. Andererseits behindert es einen auch, weil man zum wirklich großen Teil auch sich um sich selber kümmern muss. Also ich sitze da ja nicht, also ich habe im Prinzip sitzen da, kümmere mich um zwei Traumatisierte, nämlich das System hier und das andere auch. Und hier ist ein bisschen Wissen und also viel Unterschied ist da eigentlich nicht.
Ja, aber mit der Zeit entwickelt man ja Strategien, sich selbst Sicherheit und Schutz zu geben und sich auf diesen Anker, den man hat, verlassen zu können. Und dann ist es no problem. Also es ist dann, wenn ich an mich denke, an die vielen Therapien, dann ist es auch über die Zeit einfach eine Übung, ja, für einen selber.
Ich finde es auch wichtig, das eigene auch immer mit in Resonanz zu spüren,
absolut,
weil sonst gerät man leicht in so eine Haltung der Arroganz oder Überheblichkeit oder wieder in eine Starre, die nicht hilfreich ist.
Nee. Also ich als traumatisiertes Wesen bin immer dabei. Also ich schneide mich da nicht von mir selber ab.
Also jemand hat ja mal diesen lustigen Vergleich gebracht. Ein Klient, der braucht eine Sitzung in der Woche, ne? Und der Therapeut, der braucht 15 in der Woche. Also wer ist denn jetzt hier der,
ja,
wer ist denn jetzt hier mehr dran?
Ja.
In der Therapie gibt es ja auch so etwas wie eine Supervision. Machst du etwas auch?
Ja.
Ich habe auch einen Theologen, der, mit dem ich auch ständig Supervision mache.
Und ich mache auch selber auch noch Traumatherapie für mich, also es läuft einfach parallel weiter.
Ja. Ich nicht mehr.
Bist du fertig?
Nein, ich bin nicht fertig, aber ich mache keine Therapie mehr. So für mich gerne.
Vielleicht wäre es noch interessant, gestern hat jemand gesagt, das ist alles schön mit den Informationen, es hilft, aber jetzt wie denn jetzt konkret, was mache ich denn jetzt? Also vielleicht, wenn jetzt jemand zuschaut und vielleicht das Thema zum ersten Mal hört, dann ist so die Frage, ja, fühlt sich irgendwie richtig vielleicht an, und aber was mache ich denn jetzt? Wie helfe ich mir denn jetzt konkret? Wo soll ich hin? Also vielleicht können wir so ein paar ganz praktische Sachen noch sagen, oder was ich so mitgeben kann, kann ich ja mal anfangen. Im Prinzip dreht sich das ja nur um drei Zustände. Ein Zustand, der in Richtung Angst geht, oder es sind eigentlich nur zwei. Ein Zustand oder eine Bewegung, die in Richtung Angst geht, und die andere in Richtung Abschalten und Depression. Das ist sozusagen, das sind die Pole, wo man sich da bewegt. Und
Entschuldigung, darf ich da gerade zwischenfragen? Was ist mit Aggression?
Ja, also Aggression gehört zu dem Angstspektrum. Also,
okay.
Also nochmal zur Erklärung. Der Normalzustand ist ein reguliertes Nervensystem, wo quasi das sich sicher empfindet und was entspannt ist. Und die erste Reaktion bei Gefahr ist Aktivierung. Das heißt, der Körper macht sich für Kampf fluchtbereit, und das ist im Prinzip Aggression. Ja. Also Aggression, Wut, Hass, das ist, um das System zu schützen, um genug Energie zu haben, um sich selbst zu schützen. Das ist im Prinzip nicht primär den anderen zu vernichten. Ja. Das geht um den Organismus zu retten. Also damit geht es sozusagen los. Und wenn das zu keinem Ergebnis führt, wenn der Gegner übermächtig ist oder wenn es über zu lange Zeit passiert, ja, wenn zum Beispiel Kinder immer wieder Gewalt ausgesetzt sind oder die melden sich, die schreien und es kommt aber zu keiner Veränderung, dann das geht für den Organismus nicht, der schaltet sich dann irgendwann ab. Und dieses Abschalten, das ist nicht so, dass die Aggression oder Wut dann weg ist, sondern da kommt einfach der Sympathikus, der Parasympathikus auch noch mit rein. Also der Zweig für die Aktivierung, für Aggression, für Kampfflucht, das ist der Sympathikus, also quasi das Gaspedal. Und wenn das einfach nirgendwo hinführt, dann ist, was das System dann noch macht, fährt den Parasympathikus auch noch hoch. Und das ist dann sozusagen die Abschaltung des Todstellen, und das ist dann der depressive, also es geht dann in Richtung Depression und Abschaltung. Ja, und dieses Angst ist im Prinzip eine, das, der Angst ist der das ist eine nicht bewegende Aktivierung. Ja, also wenn ich aktiviert bin und Wut und Hass und Handlungsenergie habe und ich kann damit nichts machen, dann verwandelt sich das von der Wahrnehmung her in Angst. Deswegen, es kann also sein, wenn jemand aus dieser Erstarrung langsam aufwacht, dass dann zuerst Angst kommt und das ist quasi das Einstiegstürchen für die Wut. Und wenn man da weitergeht, kommt man irgendwann an die Wut. Und das ist auch, also man kann im Prinzip mit einer freigelegten Wut, also wenn die komplett da sein darf, kann man im Prinzip auch keine Angst haben. Man kann auch keine Depression haben. Das geht dann aber nicht. So. Also Angst ist einfach, also kurz gesagt, Angst ist diese Aktivierung, um sich zu schützen und zu retten. So, jetzt habe ich leider die Frage ganz vergessen, sorry.
Ja, dann wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, weil es mich gerade total interessiert. Also mir macht zum Beispiel, wenn die Wut hochkommt, habe ich totale Angst. So, also das ist ja gerade wieder
eine das ist jetzt eine andere Geschichte. Da ist die Wut erst da und dann kommt sozusagen die Prägung von früher, dass die nicht da sein durfte. Also An der Stelle ist wichtig, nochmal, das, was wir als Traumatisierung in unserem Nervensystem haben, das war früher die Realität. Das heißt, das war für dein System früher tatsächlich, also ich vermute jetzt einfach mal, das ist natürlich jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber zu vermuten ist, dass früher das nicht erlaubt war oder dass es nicht da sein durfte, diese Wut auch zu sein einfach. Und als Kind ist es eben tatsächlich lebensbedrohlich, wenn die Verbindung zu den Eltern gefährdet ist. Mhm. So, und wenn du jetzt quasi die nicht abgeschaltet hättest, die Wut, und hättest damit weitergemacht, dann hättest du vielleicht die Verbindung zu den Bezugspersonen verloren, weil die dann irgendwie selber aggressiv geworden wären, irgendwie sich distanziert hätten oder sonst was. Also hat dein System die bestmögliche Lösung gewählt, gesagt, die Wut spalte ich ab, ja, ich opfere meine Ganzheit und verschiebe die Integration oder die Heilung oder das Leben dieser Energie auch später und ich rette aber die Verbindung und damit rette ich das Gesamtsystem. Mhm. Und jetzt ist einfach wichtig zu sehen, dass die Wut, die du jetzt hast heute, das ist quasi das, wo es lang geht und diese Angst, ja, dass die sozusagen hinten drauf sitzt und dass es im Prinzip darum geht, zu erkennen, dass das vielleicht mit heute gar nichts mehr zu tun hat.
Früher war es Überlebensmechanismus, der sich eingestellt hat.
Genau.
Überlebensmechanismus. Mhm. Und das brauchst du heute im Prinzip nicht mehr.
Ja?
Aus dem Erwachsenen-Dasein. Genau. Brauchst du es einfach nicht. Diese Erkenntnis, okay, jetzt reagiert wieder das in mir. Und allein das zu realisieren ist schon... So bewusst zu realisieren ist schon so gut.
Wobei das Muster noch nicht durchbricht. Ne?
Nein.
Also verstanden habe ich das schon lange.
Ja.
Nur das durchbricht.
Es muss sich neuronal noch vernetzen. Ja, die Erfahrung muss sich dann neuronal vernetzen.
Ja, genau. Also
es muss neue Wege gehen.
Es geht quasi darum, die Botschaften vom Nervensystem mit der jetzigen Situation zu trennen.
Ja.
Ne, weil das ist ein Brei, Wut, Angst, Lebensgefahr darf ich nicht jetzt hier. Das ist ein Klumpatsch, wie das früher tatsächlich war. Und wenn du das jetzt auseinander nimmst, diese Angstreaktion, die gehört zu früher und heute die Situation, das ist quasi der Top-Down-Weg. Also man muss immer Top-Down, Bottom-Up zusammenarbeiten und wenn du das wirklich vom Verstand her außen dir immer wieder sagst, okay, diese Angst, die ist von früher, ich überprüfe das jetzt, ist das wirklich jetzt hier gefährlich? Kann derjenige, den ich da vor mir habe, kann der mit dieser Wut umgehen? Passiert da irgendwas? Und dann kriegst du es langsam auseinander und die andere Geschichte ist einfach bottom-up, Traumaarbeit mit dem Körper und so. Und dann
die neue Vernetzung.
Dann kommt das, genau.
Genau.
Und dann kommen neue, also es kommt dann in dem Moment, wo, also es geht darum, wirklich neue Erfahrungen zu machen und jedes Mal, wenn du diese Angst quasi nicht ernst nimmst und das mit der Wut einfach ein bisschen mehr da sein darfst und es passiert da nichts. Ja, und gleichzeitig ist aber der sozusagen dein Frontalkortex, dein Erwachsenenanteil voll da, dann kommt eine neue Erfahrung ins Nervensystem. Und das kann, wenn es immer wieder passiert, dann überlagert sich das und dann fällt dieser Mechanismus irgendwann weg.
Und alles wird eben auch hormonell gesteuert, ne? Das muss man auch sagen, diese ganze hormonelle Steuerung. Es ist wirklich, unser Körper ist ja eine einzige Wundergesellschaft, was da alles so wirkt, ja. Und die Hormone sind sehr beteiligt an dem ganzen Geschehen.
Ja. Ja.
Die so Botenstoffe sind zwischen Körper und Seele, also immer so. Deshalb sind die seelischen Bereiche ja auch immer mit sehr stark mitgenommen. Ja.
Der Faden war ja eigentlich, du wolltest den Menschen sagen, was sie tun können, wenn sie jetzt, wo sie jetzt anknüpfen können. Dann hast du eben begonnen mit, es gibt diese zwei Bereiche, Respekt und Angst und ja. Genau, und da habe ich dich ja quasi unterbrochen und rausgezogen mit der Frage nach der Wut oder der Aggression.
Ja. Genau, also diese zwei Pole und das erste ist wirklich, dass man sich wirklich klar macht, das ganze System auf eine Art belügt einen. Ja, also in dem Zustand, den man lebt, das ist, war früher eine Realität, aber heute, das Nervensystem, das, was wir da an Botschaften und an Wahrnehmung haben, das stimmt so nicht mehr. Ja, und nicht nur das, was der Verstand uns erzählt, sondern wirklich auch diese tiefe Wahrnehmung von innen, dass Lebensgefahr besteht und dass ich ums Überleben ringen muss. Also erstmal, dass einem klar wird, dass ist alles nicht mehr wahr, ja? dass man da erstmal eine Distanz zukriegt. Und bei Angst ist es einfach hilfreich, wirklich, im Prinzip ist es immer hilfreich, was über den Körper zu machen. Wenn es um Angst geht, ist es einfach gut zu wissen, dass es eigentlich Bewegungsenergie, Handlungskampfenergie gibt. Ich kann dann zum Beispiel ausprobieren, wenn ich das in eine körperliche Handlung umsetze, also wenn ich den Körper bewege. Ja. Also dass, wenn da Angst kommt, dass ich dann mich irgendwie körperlich anstrenge, joggen gehe oder den Körper abdrücke. Ja, das ist zum Beispiel eine, sieht man das? Dass man so die Peripherie drückt. Das sind so Notfallmaßnahmen. Und das ist der eine Punkt mit dem Körper und es sind immer die zwei Komponenten. Die Rückkehr in den Körper und die Verbindung mit Menschen. Also das ist im Prinzip das, was in beiden Fällen hilft. Ich muss irgendwie in die Körperwahrnehmung kommen und idealerweise in Kontakt mit einer vertrauten Person. Kommen. Also könnte sein, wenn Angst kommt, dass ich dann sofort jemanden anrufe, den ich kenne und mich einfach mit dem unterhalte oder mich mit jemandem treffe oder egal wie das dann in der Einzelsituation passiert, dass ich in den Kontakt mit jemand anderem komme, weil Angst heißt, ich bin irgendwie, das Nervensystem glaubt, ich bin verloren, ich bin allein, ich bin getrennt. Und immer wieder diese zwei Komponenten, Körper und Verbindung zu anderen Menschen.
Mir fällt für mich gerade eine Situation ein. Zahnarzt ist für mich was immer noch sehr Heftiges. Ich habe überhaupt keine Angst vor Schmerzen oder Spritzen, also gar nicht. Weil Schmerz hat sich kompensiert, nicht kompensiert, transformiert. Aber mein alter Zahnarzt war nicht mehr in seiner Praxis. Der hat die Praxis an einen anderen weitergegeben. Ich gehe dahin, denke, der Alte ist noch da und da war der Neue da. Der hat mich untersucht, wurde was geröntgt und so weiter. Und ich lag auf dem Stuhl und der hatte eine neue Einrichtung, neue Stühle. Also der Stuhl wurde viel weiter nach hinten gefahren. Ich merkte schon, das ist mir jetzt viel zu weit nach hinten. Hab mich aber nicht getraut, was zu sagen in dem Moment. Dann hat er mich untersucht und hat mir erzählt, was da alle gemacht werden muss. Gott, oh Gott, Zahnfleisch aufgeschnitten und was denn mir alle erzählt hat. Ich bin aus dieser Praxis rausgegangen und wusste, da kann ich nicht mehr hingehen. Es geht nicht. Irgendwie geht das nicht. Dann wurde das Malheur immer schlimmer. Und dann habe ich meinen alten Zahnarzt privat, gehe ich 30 Jahre hin, privat angerufen und habe gesagt, Peter, du bist zwar nicht mehr hier in der Praxis, kannst du mir das nicht machen? Kannst du nicht mal für 2 Stunden kommen? Ich traue mich nicht, zu deinem neuen Kollegen zu gehen. Ich war da, ich fühle keine Sicherheit bei dem. So. Und dann ist der wirklich gekommen und dann konnte ich mich da so hinlegen, auch in diesem tiefer gefahrenen Stuhl. Der war da und hat das gemacht. Und ich war absolut sicher. Ja, also so eine Handlungsstrategie einfach auch zu entwickeln für sich selber. So, das hat er, also beim Zahnarzt, da kommt das nochmal so, ausgeliefert sein, ja, nicht weglaufen können. Und der weiß um meine Situation. Der sagt dann, weißt du, du weißt ja, du brauchst nur so zu machen, dann höre ich sofort auf und du kannst hier rausgehen. Und damit ist alles gut. Ja,
ja genau, das ist, da bist du quasi in der Hand, also in der Selbstwirksamkeit sozusagen.
Genau.
Du hast, also du, das ist im System drin, dass du handeln kannst. Und das ist quasi, da ist das schon auf eine Art eben nicht mehr so aktiv. Und eine weitere Möglichkeit ist ja auch, in die Kommunikation zu gehen. Also wenn ich mit jemand jetzt, heute, wenn da irgendwas nicht so gut ist, dann kann ich immer zuerst auch das über einen Dialog versuchen zu verändern. Ja? Also das ist auch immer möglich.
Mhm. Aber ich war dann nochmal in...
Da also war das nicht möglich wahrscheinlich.
Ich bei dem Neuen war es mir... Also war plötzlich so... Ich habe damit nicht gerechnet. Also es war mir nicht klar, dass mir sowas nochmal passiert, weißt du?
Also hast du dich mit dem ausgetauscht, oder?
Nee, eben nicht. Ich lag da und wusste, als ich ging, ich kann nicht zu dem gehen.
War das wie so ein neuer Schock dann?
Es war dieses, was ich kenne aus meiner Geschichte, dieses Gefühl, ich kann nicht weglaufen.
Und du kannst auch nicht kommunizieren.
Und ich kann auch nichts sagen.
Genau,
mir fehlen die Worte. So. Also ich kann nichts sagen und also zu spüren, ich fühl mich nicht sicher, ich bin nicht geschützt. So, das war ganz klar. Und ich konnte nicht mit dem kommunizieren. Ging nicht. Ich bin ja einfach so weggelaufen, ohne mich mitzuteilen. Du, ich kann nicht zu dir kommen. Ich wollte ihm nicht wehtun oder
ja,
was aber
ist. Vielleicht hätte das, ne, das hätte vielleicht was verändert. Ne? Das,
ja,
das
im Nachhinein. Alles klar, aber ich habe es auf meine Art dann irgendwie gelöst. Ja?
Jedenfalls, es ist eine Lösung.
Ist eine Lösung. Das ist auch okay, alles eine Lösung. Ja. Auf jeden Fall, der Zahn ist raus, so. Alles gut.
Ich kenne sowas auch sehr gut, dass man dann hinterher, man fällt in die alten, in die alte Starre zurück, ja. Und hinterher kann man dann sagen, hätte ich doch nur oder warum habe ich nicht? Ja, hinterher ist es klar, aber in dem Moment ist Handlungsunfähigkeit.
Das ist im Prinzip das Bottom-up-Hijacking. Ne? Wir sind ein Erwachsener, der eigentlich klar denken kann, dann kommen wir in die Situation und dann übernimmt der Hirnstamm und ja.
Zahnarzt ist bei mir immer.
Ja, also immer für sich sorgen, so gut es irgendwie geht.
Und immer da, genau, und in diese sozusagen in so Triggersituationen da immer mehr einen Keil reintreiben. Und das geht eben am Anfang auch nur nachträglich. Ja. Also ich quasi, das wird überschrieben, ich falle das alte Muster rein, aber wenn ich das nachträglich bearbeite und mir wirklich da nochmal mich konzentriere und sage, okay, ich hätte das und das, das nächste Mal mache ich das und das anders oder ich stelle mir das vor und dann sickert das so nach und nach rein, bis ich dann wirklich in der Situation dann auch anders handeln kann.
Mein nächster Zahn wird von dem neuen rausgezogen.
Tapfer. Ja, super Beispiel mit dem Zahn.
Ja.
Kann sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich weiß nicht, ich hätte noch ein bisschen eine andere Richtung zu fragen, aber wollt und könnt ihr noch?
Ich würde gerne noch ganz kurz was sagen.
Okay, ja.
Was mir noch wichtig ist, ist, dass dass nicht so sehr der Eindruck entsteht, dass ich jetzt, das sind jetzt wieder die Leute, die sich mit Trauma auskennen und ich habe vielleicht das Wissen, das Verständnis nicht oder so. Ein wichtiger Punkt ist, dass jeder, der traumatisiert ist, der hat das Trauma in seinem System, der hat aber auch die Lösung in seinem System, der hat auch die Ressourcen. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie wieder so eine Geschichte draus machen muss, ich bin irgendwie... Ich bin jetzt nur traumatisiert, also das stimmt ja gar nicht, weil ich habe es geschafft, lebensbedrohliche, unvorstellbare Umstände in der Kindheit zu überstehen. Also ich habe in jedem Fall immer auch die Ressourcen. So, und das ist mir ganz wichtig, also dass man sich das auch klar macht. Man hat einen Wahnsinn überlebt, ja, und das ist eine unvorstellbare Leistung. Also das ist nicht zu fassen eigentlich. Und dass man sich das auch immer wieder klar macht. Also man man hat eine riesen Power, sonst wäre man entweder dauerhaft in der Psychiatrie oder hätte sich umgebracht oder sowas. Also wenn du das jetzt hier so hören und sehen kannst und dann wirklich erkenn das auch an.
Das kommt mir ganz Entspannung an, wenn du das so sagst. Ja. Und auch gleichzeitig die Ressourcen da.
Ja.
Das bringt mich auch aus so einer Abhängigkeit dann.
Genau. Mhm. Im Prinzip könnte jeder auch sagen, wie überlebt man denn das? Ich könnte jetzt euch oder wer jetzt kommt, den kann ich auch fragen. Ja, wie hast du das eigentlich überlebt? Erklär doch das mal, mach das mal. Wie hast du das geschafft? Ja, da kann man einen ganzen Roman drüber letztlich schreiben. Das ist genauso interessant.
Und diese Energie, die frei wird, also die Ressource letztendlich, ist es ja dann, Energie, die frei wird. Die macht einfach stark.
Bevor wir zu einem neuen Thema kommen, würde ich gerne nochmal ganz konkret, also wenn das jetzt jemand sieht und sich sagt, das hat mich total angesprochen und ja, ich habe eine Traumatisierung und ja, ich möchte da gerne was mitmachen, also wo kann sich derjenige hinwenden? Was muss er googeln? Oder was ist jetzt mein nächster Schritt, wenn ich das jetzt sehe hier und sage, hey, das ist genau meins, ich will jetzt was machen. An wen wende ich mich oder wo google ich oder kann ich mich an dich wenden oder was mache ich?
Okay. Ja, genau. Also erstmal, ich kann jetzt natürlich nur sagen, von den Verfahren oder das, was ich weiß, es gibt garantiert noch andere Verfahren, die hilfreich sind, aber das, was ich so bisher als hilfreich erlebt habe, das sind bestimmte Methoden einfach. Das heißt, wenn man jetzt sich Hilfe suchen möchte, geht es darum, einmal wirklich den Begriff Traumatherapeut zu nehmen, Traumaheilung, Traumatherapie, Traumatherapeut, dass man danach googelt in seiner Umgebung und es gibt einfach Verfahren, die meiner Ansicht nach gut sind. Das ist TAE, das hatten wir ja schon angesprochen, dann SE, Somatic Experiencing, da gibt es praktisch fast in jeder Stadt wird man einen SE-Therapeuten finden, das ist immer eine gute Anlaufstelle. Dann NARM, Neuroaffective Relational Model, da gibt es noch nicht so viele Therapeuten, das ist auf jeden Fall auch gehört dazu. Dann SEI von der Dami Sharp, Somatische Emotionale Integration, EMDR, ist unter Umständen hilfreich, das ist mehr so aus der, ja, das ist jetzt nicht so eine neuere Entwicklung, das ist, will ich gar nicht so viel zu sagen, auf jeden Fall, das würde ich da gerne auch noch mit reinnehmen und man muss auch nicht nach wirklich psychologischen Psychotherapeuten oder Ärzten oder Psychiatern suchen. Ich mache wirklich die Empfehlung, wirklich nach Heilpraktikern zu suchen. Und das ist was mir so immer wieder mal gesagt wird, ach so, ja, man kann ja auch nach Heilpraktikern oder Heilpraktiker für Psychotherapie suchen. Das ist vielen gar nicht klar. Mhm. Und ich kenne wirklich ganz viele wirklich gute, wo ich sage, würde ich sofort hingehen. Also wirklich auch den Fokus so ein bisschen erweitern. Ja, wer bietet das an? Weil es ist letztlich egal, wer das macht. Worum es geht, ist, dass derjenige ein Verfahren hat mit dem Umgang mit dem autonomen Nervensystem und er muss im Prinzip diese Bindungsthematik lösen oder da unterwegs sein können, diese zwei Komponenten. Und als Methode kenne ich einfach nur die zwei, das NAM und das SEI, dass das beides vereint. Also SE, EMDR und TAE, das ist im Prinzip primär die Stressrelease aus dem Körper, da fehlt aber der Anteil mit der Verbindung, mit der Beziehungs- und Bindungsanteil. Und in NAM und SEI ist es eben zusammengebracht. Also ich würde, wenn du das Glück hast, such dir jemanden, der das eins von den beiden hat. Das wäre so das Ideale, was ich mir vorstellen kann. Und dann vertraue dich demjenigen an. Und dann geht es darum, wenn du das Gefühl hast, dass die Chemie halbwegs stimmt, dann geht es darum, dabei zu bleiben, weil du wirst die Tendenz, dein System wird etwas, es wird die Tendenz bemerkbar werden, das zu beenden oder abzubrechen, oder du wirst Umstände konstruieren, dass das nicht funktioniert, es ist zu teuer oder zu weit weg, und dann hast du irgendwie, vielleicht passiert irgendwas, was dir nicht gefällt in der Therapie, und statt das zu kommunizieren, brichst du es dann ab und so weiter. Also die Empfehlung ist, wenn du das wirklich vom Wissen her siehst du, der hat das und das in die Ausbildung und du kommst halbwegs mit ihm klar, dann bleib wirklich eine längere Zeit dabei, setz dich dem aus, setz dich über längere Zeit diesen Kontakt aus und dann wird was Neues passieren. Das ist so die Anweisung.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis. So, ne? Ich meine, Trauma ist nun mal was, das ist einfach super unangenehm. Das heißt, wenn man sich damit konfrontiert, dann ist man in einer unangenehmen Situation. Und dann ist natürlich die Tendenz zu sagen, irgendeinen Grund zu finden, das dann aufzuhören. Und deswegen finde ich diesen Hinweis ganz, ganz, ganz wichtig.
Aber zum Kostenfaktor würde ich auch gerne noch was sagen. Also. Nicht jeder verschenkt ja, so wie du, die Behandlung. Und ich hatte einige Klienten, die ich weitergeschickt habe zum Traumatherapeuten in unserer Nähe. Dann gab es diese Beantragung über die Krankenkasse. Heilpraktiker für Psychotherapie werden nicht von den Krankenkassen übernommen.
Nur mit dieser Zusatzvereinbarung?
Wenn man zu einem Psychotherapeuten geht mit einer Zusatzausbildung, dann schon. Aber ein Heilpraktiker für Psychotherapie wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Also das vielleicht zu den Kosten.
Ja.
Leider ist das so. Es gibt ja inzwischen sehr viele Heilpraktiker für Psychotherapie. Und leider, die Traumatherapeuten werden von den Kassen nicht anerkannt als Kostenträger. Und das ist schön, du verschenkst es. Aber es ist natürlich, wenn man es selbst zahlen muss, manchmal sehr, sehr aufwendige Angelegenheit. Also da sind wir sicher auch im Wandel. Und den ich kenne, wo ich weiterschicke, der plagt sich mit den gesetzlichen Krankenkassen auch rum und sagt, wir müssen uns zusammentun, damit das endlich eine Anerkennung findet. Das ist nochmal eine ganz wichtige Angelegenheit. Wenn du zu einem Arzt gehst, der dieses Traumatherapie-Ausbildung hat, dann wird es natürlich von den Kassen übernommen, weil er modifiziert seine Aussage über die Kassen. Dann auch und bekommt das Geld. Aber das ist nochmal ein Thema für sich, denke ich. Weil eben ganz viele Menschen in der heutigen Zeit sich das einfach nicht mehr leisten können.
Ja. Es gibt noch die Möglichkeit, was mir da noch zu einfällt, sich an Stiftungen zu wenden. Also das machen einige. Da gibt es zum Beispiel für Menschen, die von Missbrauch betroffen sind, gibt es einige Stiftungen, wo man dann das beantragen kann, dass die Kosten übernehmen, dass sie das übernehmen. Aber das ist natürlich selber wieder ein Wahnsinnsprozess. Ja, man muss sich dem aussetzen, man muss vielleicht irgendwelche Sachen machen. Aber ich weiß, dass das bei einigen machen das und das lohnt sich vielleicht nochmal zu recherchieren nach sowas. Also da habe ich einige gute Erfahrungen.
Also einige meiner Klienten haben dann aufgehört.
Weil es zu viel ist.
Weil es da auch absolut zu viel ist, die Auseinandersetzung.
Ja, das ist aber vielleicht auch unterschiedlich, was da jetzt verlangt wird, um das zu verifizieren. Ne?
Und vielleicht können das auch Freunde übernehmen oder Familienangehörige, das zu beantragen zumindest.
Ja,
das ist ja auch noch nie.
Aber
das
ist
zwischen,
ja, da ist Vorsicht jedenfalls angesagt an der Stelle, dass es dann auch gelingt, dass jemand Therapie erfährt. Ja.
Das ist eigentlich schon das Stichwort, auf das ich noch raus wollte, nämlich strukturelle Gewalt. Also du hast Gewalt erwähnt, dass das auch ein Ausdruck sein kann, um in eine Entspannung zu kommen von jemand, der traumatisiert ist. Aber fast fieser finde ich noch strukturelle Gewalt. Die würde ich so beschreiben, dass also Menschen Gesetze machen, die andere unterdrücken und ausnutzen oder demütigen. Und das finde ich eine sehr fiese Art von Gewalt, weil da weiß man nachher nicht mehr genau, wer steckt eigentlich dahinter. Oder müsste da ganz genau recherchieren. Und vor allen Dingen, man kann sich ganz schlecht dagegen wehren.
Ja.
Also was kannst du zum Stichwort strukturelle Gewalt sagen?
Also ich denke, das braucht immer Gegenpole. Also ich brauche im Prinzip auf eine Art Menschen, die nicht in ihrer Kraft sind. Und ich brauche auf der anderen Seite also sozusagen den, ja, den ohnmächtigen Pol ausleben und die anderen, die sozusagen das ihn mit einfach mit Machtstrukturen, die sind auch, die fühlen sich auch ohnmächtig, aber die kompensieren das sozusagen darüber, dass sie das sozusagen im Außen solche Strukturen erschaffen und da die machen das, weil auch die machen das, um sich entspannen zu können. Das ist der Versuch, sich zu entspannen. Also jemand, der jetzt Politiker zum Beispiel oder eben solche Gesetze, die das machen, vermute ich, oder die sind ja in diesem ganzen Feld drin und die sind da drin, weil das denen eine Pseudo-Entspannung liefert. Ja, natürlich ist das keine Lösung, aber das ist sozusagen denen ihr Teil. Und die brauchen aber Mitspieler. Und die Mitspieler sind einfach wir. Und wir sind in den anderen Pol gegangen. Ja, wir leben quasi oder wir glauben, dass wir irgendwie, ja, wir glauben an die Gesetze. Wieso glauben wir eigentlich an Gesetze? Das ist eine bestimmte chemische Substanz, die auf Blättern aufgebracht wird, die aus irgendwelchen Zellstoff bestehen. Und wir glauben da alle dran. Und es scheint, das ist ja wie so ein Gott. Ja. Also wieso glauben wir an solche Konstruktionen statt an unser Herz?
Ne, weil es eine Reaktion gibt. Wenn ich da nicht dran glaube, werde ich bestraft, wenn ich nicht entsprechend handle. So, ne? Und ich habe ja Angst vor der Strafe.
Ja, und daran glaubst du ja auch.
An die Strafe glaube
ich. Ja, das ist die Matrix. Ja, wenn in dem Moment, wo wir nicht mehr an Gesetze glauben, wo wir nicht mehr an Geld glauben, wo wir an diesen ganzen Strukturwahnsinn, wenn wir sagen, das brauche ich nicht mehr, wenn ich mich an meinem Herz orientiere, da brauche ich keine Strukturen mehr im Außen, dann fällt es halt im Kartenhaus zusammen. Und wahrscheinlich können wir nicht darauf warten, dass sozusagen diese Schachspieler damit aufhören und uns so eine Art zum freies Paradies zur Verfügung stellen, sondern wir müssen einfach als Kollektiv aufwachen und erkennen, also danke, aber wir brauchen euch nicht mehr. Also macht was anderes mit eurer Energie bitte. So.
Ist ja letztendlich ein Täter-Opfer-Spiel, ne?
Wahrscheinlich, auf kollektiver Ebene.
Ja, auf kollektiver Ebene.
Ja, aber wo man rein geboren wird, wo man, also man kann für sich sagen, okay, ich erkenne das nicht an, aber auf einer bestimmten praktischen Ebene ist man doch gezwungen, dann Kompromisse einzugehen oder Sachen zu akzeptieren.
Ich denke jetzt gerade auch an diese Bezahlungsgeschichte, worüber wir eben gesprochen haben. Dann wieder in diese Ohnmacht zu kommen, ja, ich habe kein Geld, also kann ich keine Traumatherapie machen, das ist nicht der Weg. Ja. Da brauchen wir gegenseitige Unterstützung und neue Ideen, was wir tun können. Ja.
Ja, und vielleicht auch erstmal Auseinandersetzung oder Bewusstwerdung darüber, wie die Machtstrukturen in der Gesellschaft passieren. Ne? Das sind ja, die meisten machen dir die Augen davor zu.
Ja, an der Stelle sind sie damit aber konfrontiert. Ja, also an der Stelle zum Beispiel, also ich kenne einige, die dann eben auch gesagt haben, nee, ich kann das nicht machen, ich habe kein Geld und es wird ja nicht genehmigt, ja, wieder in diese Ohnmachtsgeschichte hineingehen und sich zurückziehen und sagen, naja, dann muss ich eben weiterhin so leben, ja, und da ist ja Kontakt und Unterstützung so unglaublich notwendig, dass der Mensch dann nicht alleine gelassen wird. Da sind dann Freunde und helfen mit. Da brauchen wir Kontakt untereinander und Unterstützung an der Stelle. Damit das sich von daher verändert. Das ist meine Form, wie Veränderung stattfindet.
Ja, Austausch darüber und Hilfe.
Klar. Ja, gegenseitige Unterstützung, Austausch.
Und dann ist das Leben ja sehr kreativ und
ja.
Es gibt dann auch Lösungen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Ne?
So kann es sozusagen untermauert werden oder unterhöhlt werden, dieses System. Ja? Und irgendwann ist die Höhle so groß, dann stürzt es einfach zusammen.
Also es ist ja auch so, also das Ganze, was wir in der Gesellschaft haben, das überall entfaltet sich quasi eine neue Variante. Also man kann ja zum Beispiel im Gesundheitsbereich, es ist relativ leicht zu sehen, das, was da wirkt und das, was nicht wirkt, kann von den Menschen ja nicht mehr verborgen werden, einfach aufgrund der Massenmedien und der Internet und so weiter. Und ich sehe einfach, wie das bestehende Gesundheitssystem von links, von unten einfach überholt wird. Dass die fahren einfach rechts und links vorbei, ja, das, was wirkt. Die alte, also das, was sich da an Methoden entwickelt, das interessiert keinen mehr, ob da irgendwelche anerkannten Studien existieren oder sowas. Mhm. Wenn das funktioniert, verbreitet es sich. Mhm. So, und ich glaube, das ist schon viel weiter, als wir uns bewusst sind. Das wird einfach nur von den Massenmedien versucht, immer noch aus. Was sehen wir denn im Fernsehen? Irgendwelche Krütze, die überhaupt keine Realität mehr haben. Also wir zum Beispiel, also wenn wir jetzt uns, was wir hier sind, mit dem, was wir in den Nachrichten zu sehen bekommen, das hat doch mit uns überhaupt nichts mehr zu tun. Da wird uns ein Bild von der Welt gezeigt, was überhaupt meine Realität überhaupt nicht mehr ist. Also, von daher.
Ich denke auch immer, wahre Kraft ist leise und nicht unbedingt sichtbar. Aber so auch das, was hier jetzt passiert im Interview oder auch ja, bei unserem Treffen, das wirkt ja auch und es verströmt sich auf eine vielleicht gar nicht so sichtbare Art und Weise, ne? Aber es wirkt und wirklich, wahre Kraft ist leise und die ist aber auch nicht aufzuhalten. Ne?
Aber im Konkreten, wenn sich was zeigt, so, dann denke ich mir, ist es wichtig, also für mich ist es wichtig, mein Mitgefühl meldet sich einfach, wenn ich einen Menschen sehe, der Unterstützung braucht. Ich kann gar nicht anders als da sein, so gut ich kann.
Ja, es ist deine Art zu unterstützen.
Ja, es geht über dieses Mitgefühl, das ist einfach da. Und dann auch zu sehen, dass jemand so hochgehoben wird und sagt, ja, das habe ich jetzt gebraucht, so diese Unterstützung. Ja, so jetzt kann ich auch alleine. Ja, dafür sind wir, glaube ich, alle da. Und für einen Menschen gibt es nichts Schöneres, als einem anderen zu helfen. Das ist das Allerschönste. Also helfen in dem Sinne, nicht übergriffig in dem Sinn, aber da zu sein einfach. Ja.
Ich habe auch das Gefühl, je mehr es leise wirkt und sich verströmt, desto heftiger knallt es dann auch manchmal im Außen, ne? Als Gegenpol für dieses leise Strömen.
Ja.
Ja, und vielleicht können wir ja von diesem finanziellen Ausgleich, den wir immer so als das einzig Mögliche sehen, mal so weiterkommen. Wir hatten ja vorhin das Gespräch von Gemeinschaften und dass es da eben auch die Möglichkeit gibt, sozusagen so eine Art Tauschbörse zu machen. Mhm. Also ich tausche Maurerarbeit gegen Traumatherapie. Mhm. Oder eben so. Also solche Möglichkeiten gibt es ja auch, weil auch traumatisierte Menschen, ich meine, wenn man gesagt, was jeder ist irgendwie traumatisiert, aber jeder hat ja auch irgendwelche Fähigkeiten. Jeder kann ja auch trotz seiner Traumatisierung was bieten, was geben, was anbieten. Mhm. Und dann wäre es doch schön, wenn ja auch die Traumatherapeuten sich öffnen und sagen, okay, dann muss ich halt eben nicht den Maurer bezahlen finanziell, sondern ich biete einen Maurer Traumatherapie an und der mauert mir dann eben mein Mäuerchen im Garten oder was auch immer. Ne? Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja ganz, ganz vieles, was man anbieten kann zum Tausch.
Ja.
Also, ob das dann im konkreten Fall tatsächlich funktioniert mit dem Traumatherapeuten, den man möchte, aber so generell, ne, wo wir es auch gerade von der strukturellen Gewalt hatten, auch dieses finanzielle Ding ist ja eine gewisse Form, eine gewisse Struktur, in der wir da kleben einfach und es nicht mehr anders kennen. Ich meine, was war denn, bevor es das Geld gab? Da wurde auch getauscht. Ne? Da wurden also Äpfel gegen Kartoffeln oder was weiß ich nicht getauscht und Dienstleistungen lassen sich ja auch tauschen letztendlich.
Es gibt ja schon so Tauschbörsen überall in den Dörfern, also bei uns auch. Ja.
Und man kann ruhig noch einen Schritt weitergehen. Also was wäre, wenn wir das Tauschen auch noch fallen lassen und einfach direkt leben? Mhm. Also vielleicht brauchen wir das auch nicht. Ja. Also wenn wir einfach das machen, was hier passieren möchte. Also vielleicht brauchen wir diese Konstruktionen alle gar nicht, sondern einfach leben. So, also wahrscheinlich, wenn das frei fließt, wird sich das alles irgendwie ausgleichen, vermute ich. Ja. Und vielleicht ist das mit dem, sind das so Schritte, da hinzukommen, also der, die wir einfach brauchen. Ja. Aber ich finde, das ist auch echt ein wichtiger Punkt, so, dass wir quasi diesen, bei Geld heißt ja, dass da etwas ist, was den Energiefluss kontrolliert. So, da ist einfach, da hat sich etwas reingehakt in den, ja, ich kann nicht mehr direkt was machen oder was geben oder was empfangen, da hat sich was reingehakt mit Geld und so, wer hat das Geld?
Dazwischen, so.
Ja, ja, genau, und die Kontrolle, wer hat das in der Hand und Zinsen und Hü und Hott, das ist einfach, da wird der Energiefluss der Menschen unter Kontrolle gebracht. Und wenn wir das kapiert haben, dass wir uns direkt, wir können alles verschenken und wir können alles empfangen, was wir drauf wir Bock haben, dann stehen da die Banker und die werden sind dann arbeitslos, die brauchen wir nicht mehr. Also die sind einfach komplett überflüssig.
Um das zu erreichen, also du hast jetzt ja quasi wie eine Vision genannt, so, ne? Dass man gar nicht mal mehr in dieses Tauschen kommen muss, egal ob Geld oder sonst irgendwie, dass man sagt, ich tausche das gegen das, sondern du hast ja gesagt, wir leben, also man könnte auch einfach leben und nehmen, was, ne, was da gerade ist und irgendwo gibt man dann wieder was anderes, wenn einem gerade danach ist und dann ist es so ein freier Fluss.
Ja.
Aber um das wirklich machen zu können, müssten ja eigentlich, würde ich jetzt wieder denken, die Traumata erstmal geheilt sein,
ja,
weil
ja,
man sonst ja diese Angst hat, zum Beispiel nicht genug zu bekommen. Und dann fängt man an zu raffen und zu horten. Und dann fließt es ja schon wieder nicht mehr. Ne? Dann kann man wieder nicht mehr das frei abgeben, sondern dann bleibt vielleicht bei jemand anderen an einer anderen Stelle nichts mehr übrig. So, weil jemand einfach rafft. So. Und so ist das diese Katze meist hier im Schwanz, oder?
Ja, aber wahrscheinlich kann man es nicht machen. Es wird dann vielleicht nach und nach alles von selber entstehen, aber ja, das ja, ist wahrscheinlich so. Das ist dann, das geht nur mit Gehalt, also wenn die Menschen zur Ruhe gekommen sind, zum Frieden wahrscheinlich. Und aber sonst ist die Idee ist Mangel. Das ist überhaupt eine lustige Idee.
Man kann auch im jetzigen System einfach schon geben, was man halt geben kann. Ne? Natürlich braucht man auch Geld, aber meine Lebenserfahrung ist, das kommt dann auch. Wenn man selber bereit ist zu geben, das, was man geben kann, dann ist das Leben großzügig. Ne? Dann kommt auch alles zurück. Und dann wird es auch, irgendwann wird es auch gar nicht mehr als Geben und Nehmen empfunden, sondern das ist einfach das, was passiert.
Ne? Ja, ja, das ist einfach das Leben, oder?
Ja. Aber das geht auch jetzt schon. Und das funktioniert auch mit Geld. Das ist meine Erfahrung. Okay, hat noch jemand was zu teilen oder eine Frage oder?
Okay.
Ja, okay, danke euch allen. Vielen Dank.
Danke. Ich danke auch. Dankeschön.